Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, meine Bewerbung bei euch ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, also dass ich sie geschrieben habe. Und ich bin über diesen Bewerbungsbogen wieder gestolpert. Und da gibt es so ein großes Feld, was bringen Sie denn mit, warum Sie sich denn auf diese Gemeinde bewerben? Und vorher kommt so das Geplänkel, wo geboren, wie viele Kinder, wo waren Sie denn schon mal beruflich aktiv? Diese etwas formalen, nicht ganz so interessanten Sachen. Und dann kommt das, was Sie wahrscheinlich, also was euch damals als Gemeinde und vor allem als Bewerbungsgremium richtig interessiert hat. Was bringt denn dieser neue Pfarrer so mit, das ihn so passend macht für die Gemeinde? Man will ja nicht die Katze im Sack nehmen, ohne zu wissen, wer kommt denn da. Und überlegt man dann immer als Bewerber ziemlich genau, was schreibe ich denn da rein? Aber ein paar Sachen waren von vornherein klar, die schreibe ich garantiert nicht. Stellt euch mal vor, ich hätte Folgendes geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Dominik Löw. Ich bewerbe mich um die Stelle als Gemeindepfarrer in Hessigheim, weil ich besonders schlecht predigen kann. Seelsorge liegt mir gar nicht. Unterricht mit Kindern, oh nein, bitte nicht. Und Verwaltung und Zahlen, naja, da stimmt 2 und 2 gleich 5. Ob ihr mich da eingeladen hättet? Kurt, oder? Nee. Beate, du warst auch mit drin im Besetzungsgremium. Ich glaube nicht, oder? Wenn ich mich so beworben hätte. Fähigkeiten und Dinge, die wir gut können, sind wichtig, keine Frage. Also es muss ja schon passen zusammen, so gabenorientiert, dass es einfach stimmt. Vor allem bei Bewerbungen muss man ja, und da sind wir uns einig, ja auch Wert drauf legen, dass man zeigt, was man Gutes mitbringt, warum es sich lohnt, dass man als Person sozusagen den Job bekommt. Doch was ist, wenn das ganz aus dem Ruder läuft? Wenn also nicht mehr das nur sinnvoll ist, was ich tue, sondern wenn es nur noch darum geht, mich irgendwie zu profilieren, wie toll ich bin. Wenn es nur noch darum geht, irgendwie konkurrenzmäßig zu sagen, ah, ich bin besser als X und Hauptsache glänze ich mehr als mein Nächster, Hauptsache kompetenter, fachlich versierter, eloquenter und wie auch immer. Egal, ob es um Fähigkeiten geht, manchmal kommt das Ganze auch mein Haus und so weiter, was ich alles Tolles habe. Und wenn das Ganze aus dem Ruder läuft, da kann das ganz schön absurd werden. Ein Werbeclip in den 90ern hat das, wie ich finde, super auf den Punkt gebracht, wie blödsinnig das werden kann, wenn wir uns mit dem Rühmen über unsere Fähigkeiten oder unseren Besitz keine Grenzen mehr geben. Und den wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich denke, viele kennen den.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Blendend! Wart mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Kennt vielleicht noch der eine oder andere, das kam mir dazu. Absurd, oder? Du triffst dich nach Jahren irgendwie zufällig im Restaurant und was hast du dabei? Fotos, was du alles Schönes an Kohle investiert hast, in Autos, Häuser und so weiter. Absolut blödsinnig. Du gehst doch eigentlich nur noch zu zeigen, ich bin cooler als du und zu meinen, ich müsste mich darüber definieren. Aber so absurd, dass jetzt in dieser Sparkassenwerbung auf den Punkt gebracht wird, das ist so ein zutiefst menschliches, könnte man sagen, Problem oder auch so ein bisschen Bedürfnis, dass wir uns gerne über Dinge definieren, die wir haben oder die wir können. Und das ist jetzt kein Problem der 90er oder so der Neuzeit. Das zieht sich eigentlich durch die komplette menschliche Geschichte hindurch. Schon in den ersten Gemeinden scheint es dieses Problem ziemlich deutlich gegeben zu haben. Paulus kennt nämlich das auch. Und in den Gemeinden, in denen er unterwegs war, denen er Briefe geschrieben hat, die er gegründet hat, gab es auch dieses Problem. Dieses mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Aber jetzt nicht so im sachlichen Dingen, sondern vielmehr in Glaubensdingen. Meine Frömmigkeit, meine geistlichen Gaben. Wie viel besser bin ich als du? Und dazu schreibt Paulus im 2. Korintherbrief einen sehr, sehr langen Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte. Ich lese die Verse 1 bis 10 aus dem 12. Kapitel. Man muss wohl angeben, auch wenn es nichts bringt. Dann will ich auch jetzt mit auf Erscheinungen, Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen, der zu Christus gehört. Der wurde vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel emporgehoben. Ich weiß nicht, ob er sich dabei in seinem Körper befand. Genauso wenig weiß ich, ob er außerhalb seines Körpers war. Gott allein weiß es. Ich weiß, was mit diesem Menschen geschah. Wie gesagt, ob es mitsamt seines Körpers geschah oder ohne seinen Körper, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott allein. Ich weiß aber, dass er in das Paradies emporgehoben wurde. Dort hörte er unsagbare Worte, die kein Mensch aussprechen darf. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich angeben. Aber im Hinblick auf mich selbst kann ich nur mit meiner Schwäche angeben. Wenn ich allerdings tatsächlich angeben wollte, würde ich mich damit noch nicht einmal zum Narren machen. Ich würde einfach nur die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, denn man soll mich nur nach dem beurteilen, was man direkt von mir sieht oder hört. Auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich wirklich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, ihn wegzunehmen. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich gebe also gerne mit meiner Schwäche an. Denn dann kann die Kraft von Christus bei mir einziehen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide das alles für diese Kraft von Christus. Denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark. Langer Abschnitt. Der Spitzensatz daraus, der war vor 6 Jahren mit Jahreslosung. Aber in dem Abschnitt kommt viel zu tragen. Interessant ist, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, im Kapitel davor schreibt Paulus, ich glaube, fast 30 Verse seine geistlichen Leistungen auf. Wie viel Mal er ausgepeitscht wurde und gesteinigt und Schiffbruch und so weiter. Da listet er immer so auf, was er in Auszügen alles um seinen Glaubens und seiner Missionsreise willen erdulden musste, um das Ganze dann ad absurdum zu führen, mit diesem Spitzensatz, man muss voll angeben, auch wenn es nichts bringt. Wenn man das Ganze liest, man merkt, da steckt ganz viel einerseits Polemik drin, dass er da richtig deutlich den Korinthern sagen will, also Jungs, so geht's nicht. Aber mal sehen, da scheint es ein Problem gegeben zu haben mit Angeberei und auch der Frage von Anerkennung, dass die Gemeindemitglieder irgendwie schon gefühlt fast süchtig danach waren, irgendwie zu zeigen, wie toll sie waren, um Anerkennung zu bekommen voneinander. Egal, ob es jetzt um Fähigkeiten oder Erlebnisse geht, wie Paulus es jetzt macht, man versuchte sich irgendwie besser zu positionieren, wer irgendwie frommer oder heiliger oder wie auch immer besser im Glauben war als der andere. Und das Spannende ist, wenn man den ganzen Brief liest, Paulus scheint auch in dieses Rad hineingekommen zu sein. Dass man ihn versucht hat, unter Druck zu setzen und zu sagen, also mein lieber Paulus, du hast uns zwar gegründet, aber wenn du so ein großer Apostel sein willst, dann musst du jetzt mal ein bisschen hier Karten auf den Tisch legen und sagen, was hast du denn alles so an Qualitätseigenschaften als Gläubiger, dass du uns deine Autorität bringst? Und ich weiß nicht, Paulus scheint sich eine gewisse Zeit vielleicht an diesem Spiel beteiligt zu haben, doch jetzt steigt er aus oder ist ausgestiegen und das aus gutem Grund. Anerkennung gegenseitig und Wertschätzung für Dinge, die man gut kann, sind prinzipiell ja was Schönes. Also ich freue mich immer, wenn zum Beispiel der Posaunenchor mit seinen Fähigkeiten zum Musikmachen bei uns ist oder das Lobpreisteam. Dafür Anerkennung zu bekommen, ist super. Und das ist auch wichtig, dass wir uns die gegenseitig geben. Aber es wird schwierig, wenn jetzt der Posaunenchor das nicht mehr macht, weil es ihm Spaß macht oder weil sie damit auch Gott loben wollen, sondern nur, weil sie jetzt danach gieren würden, dass wir sagen, wie toll sie spielen oder das Lobpreisteam. Dann wäre was in der Ausrichtung verrutscht. Zum Glück tun die das nicht, das ist gar keine Frage. Aber dann wird es schwierig. Wenn wir das Verhalten und unser Tun nur noch an der erhofften gegenläufigen Antwort des anderen ausrichten, dann fange ich an, mich zu verbiegen. Dann mache ich Dinge, die will ich vielleicht gar nicht, nur um irgendwie gelobt zu werden, Anerkennung zu bekommen, auch wenn es eigentlich vollkommen blödsinnig ist, was ich mache. Und kurz oder lang tue ich mir damit nichts Gutes. Und wenn es um Glauben geht, wird es noch viel gefährlicher, wenn ich nämlich nicht mehr frage, was Gott will, sondern nur noch frage, was andere meinen, dass sie brauchen, was ich machen soll, dann ruiniere ich mir über kurz oder lang auch meinen Glauben. Weil ich Dinge tue, die mir vielleicht überhaupt nicht gut tun oder die Gott gar nicht von mir will, nur weil ich meine, irgendjemand erwartet die von mir. Anscheinend wurde Paulus für seine Schwäche ziemlich angegangen in Korinth. Dieser Stachel, dieser Pfahl im Fleisch, der drückt es ja so krass aus mit diesem Engel des Satans, der ihn schlagen darf. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es gibt da die größten Auslegungsbreiten. Es gibt Krankheit, es gibt körperliche Makel, es gibt den Vorwurf, dass er anscheinend ein bisschen schlecht gepredigt hat, wenn er live bei den Leuten war, im Gegensatz zu seinen Briefen. Und Paulus möchte diese Schwäche loswerden. Der betet drum, sagt Gott, nimm sie mir doch weg, dass meine Stärken bleiben, aber die Schwäche weggeht. Und so ist es nun mal. Wir haben nicht nur Stärken und nicht nur Lichtseiten, wir haben auch unsere Schattenseiten, unsere großen Schwächen, mal sichtbarer und mal unsichtbarer. Aber Fakt ist, jeder hat sie. Und egal, was wir machen, wir tun so viel, um sie zu übertünchen, unsichtbar zu machen, teilweise vor uns selber, aber auch vor anderen, dass eben diese Problemsachen nicht irgendwie ans Licht kommen, dass wir deshalb eben ja vielleicht sehen, dass wir eben nicht nur so toll sind. Paulus hat das anscheinend früher auch gewollt. Der hat gesucht und gerungen drum und ist durch eine persönlich wirklich schwere Zeit gehen. Es ist interessant, er sagt, dreimal hat er zum Herrn gebetet, damit er diese größte Schwäche, die ihn so belastet, los wird. Der Pfahl im Fleisch, der quälend und behindernd war, lästig und schmerzhaft. Und Paulus ringt mit Gott. Und zwar zutiefst. Bitte mach, dass das ein Ende hat. Das kann doch nicht dein Wille sein. Aber Gott antwortet nicht so, wie Paulus es sich erhofft. Er erhört die Bitte nicht in dem Sinne, wie Paulus es sich wünscht, sondern der Stachel bleibt. Die Beeinträchtigung, die Last, keine Lösung, dass es aufhört. Paulus bekommt die Antwort, du musst damit leben. Und in dieser Antwort Gottes macht Paulus plötzlich eine Entwicklung mit durch. Er lernt das auf dem harten Weg und Gott sagt, du Paulus, lass mal lieber so, wie es ist. Ich kann in dir viel besser wirken, wenn du eben nicht der perfekte Überflieger bist, den alle anhimmeln, sondern wenn du schwach bist, wenn die Anerkennung ausbleibt, die du dir vielleicht selber erwünschst. Und ich glaube, an der Stelle soll und kann Paulus uns ein Vorbild sein. In dem Zuge, dass er aussteigt aus dieser Anerkennungsspirale, wo wir uns nur noch um das Ansehen des anderen drehen, sagt Paulus nach dieser Erfahrung, nach diesem bitteren Weg zu dieser Erkenntnis, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass ich mich abhängig mache von Gott und nicht von der Meinung anderer. Und Paulus lernt, seine Schwäche anzunehmen. Er begreift, dass der Weg mit Jesus eben nicht dazu führt, dass alles heil und gut wird. Also, dass je mehr ich glaube, desto besser geht es mir, desto gesünder werde ich und desto mehr Fähigkeiten muss ich haben. Das wäre schön, das wäre menschlich total toll. Aber er begreift, dass Glaube nicht heißt, dass meine Probleme alle verschwinden. Manche definitiv, aber es wird immer noch Bereiche in unserem Leben geben, die bleiben und die muss ich mitziehen. Und die machen mir das Leben manchmal schwer. Der Glaube und Jesus, der in mein Leben wirkt, macht mein Leben definitiv besser und lebenswerter, aber manches Bittere wird dadurch auch nicht süßer. Aber ich kann ruhiger damit umgehen. Ich verkämpfe mich nicht mehr, ich starre nicht mehr darauf, und ich wühle vielleicht auch nicht mehr in schwierigen Kapiteln meines Lebens weiter herum. Ich vertusche sie nicht, weil ich der Überflieger sein will, den alle bewundern sollen, der die Anerkennung sucht. Ich kann plötzlich zu dem stehen, was ich bin. Ich kann zu dem stehen, was ich durchlitten habe. Es gehört zu mir, merkt Paulus. Wie Narben, die sich auf der Haut bilden, sind das Zeichen meines gelebten Lebens. Er lernt zu sagen, ja, das gehört zu mir, auch wenn es Dinge gibt, die keine Anerkennung verdienen. Die brauche ich gar nicht. Und doch gehöre ich mit all dem zu Jesus und das ist das, worauf es ankommt. Und jetzt kommt das Geniale und da finde ich, ist Gott immer wieder so groß. Gott sagt nicht, okay, ich schleife dich um deiner Stärken willen mit, sondern Gott sagt, Paulus, du, die Schwächen, die sind nicht ohne Grund da. Schwäche ist ein Teil deines Lebens, Schwäche ist ein Teil jedes Lebens von uns. Das war so, das ist so und das bleibt so und das darf auch so sein. Warum? Weil nur dann, wenn du nicht der menschliche Überflieger bist, komme ich voll zur Geltung. Das genügt, weil wenn du dich an mich hängst, kann ich sogar deine Schwächen zu den größten Stärken wandeln. Weil meine Kraft kommt am besten zur Geltung, wenn deine menschliche Stärke nicht mehr da ist. Wenn du schwach bist, kann ich viel mehr in dir wirken. Und das erfährt Paulus in den Schiffsbruchsituationen, in der Zeit im Gefängnis, wenn er mit Silas in Philippi sitzt und plötzlich sie nicht wissen, ob sie den nächsten Tag überleben würden und plötzlich kommt das Lob Gottes über seine Lippen. Da wirkt Gottes Kraft in seiner größten Schwäche. Und ich glaube, da darf und soll Paulus uns auch Vorbild sein, dass wir unsere Schwächen annehmen und uns wirklich darauf konzentrieren, worauf es ankommt. Dass wir unsere Stärken genießen, aber nicht meinen, unsere Schwächen vertuschen zu müssen, weil wir irgendwelche Anerkennung von anderen brauchen. Denn es reicht, weil auch Gott uns verspricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit voll zur Geltung. Amen.